Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
Die Stichwörter unserer heutigen Sendung sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Erinnerung, Genozid, Völkermord.
Wie behandelt die Welt ihre Tragödien und ihre Völkermorde? Das ist heute unser zentrales Thema. In den vergangenen Jahrzehnten haben viele Gesellschaften den Horror des Völkermordes ertragen müssen. Wir können hier heute nur einige wenige ansprechen. Auf dem lateinamerikanischen Kontinent, der in den 70er und 80er Jahren den Staatsterrorismus überstehen musste, sind die vielleicht bekanntesten Fälle die von Guatemala und Argentinien. In Europa war es Bosnien, im ehemaligen Jugoslawien. In Afrika Ruanda und Darfur. In Südostasien Kambodscha. Über den Holocaust, den verheerendsten Völkermord der Moderne, wird immer noch geschrieben. Immer wieder erscheinen neue Dokumentationen.
Die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit schafft Erleichterung. Aber die Verletzungen heilen nicht durch die Erinnerung. Und noch viel weniger durch Vergessen oder Verschweigen. Das Trauma dauert an.
Mit uns im Studio ist heute Graciela Salzamendi, Uruguayerin, Journalistin. Von 1972 bis 1985 lebte sie in Köln, in den Jahren, in denen ganz Lateinamerika unter der Diktatur der Militärs litt. Chile, Argentinien, auch ihr eigenes Land. Am 1. Januar 1985 kehrte sie nach Uruguay zurück, wo sie seither lebt.
Damals, in der ersten Zeit nach der Wiederherstellung der Demokratie, waren unsere Länder in einer Feierstimmung. Wir atmeten die Luft der Freiheit und der Hoffnung. Nach der Begeisterung der ersten Monate wollte niemand von der Vergangenen reden. Die tausende überlebende Opfer der grausamen Folter und Vergewaltigung und die Angehörige der Ermordeten und Verschwundenen wurde zum Schweigen verurteilt. Niemand wollte etwas davon hören. Niemand. Gerade eine Handvoll Menschen begleitete sie zu ihren Demonstrationen jeden Freitag auf der Plaza mit den Fotos ihrer Kinder, Eltern, Geschwister, die nirgendwo waren, die einfach verschwunden waren. Die Gesellschaft sprach nicht von der Diktatur, sondern vom Übergang. Wer über die Vergangenheit sprach, dem wurde schnell vorgeworfen, die Augen im Nacken zu haben, den Blick nur nach hinten gewandt. Das Motto von Wahrheit und Gerechtigkeit wurde schnell nur auf Wahrheit reduziert. Und die Rechtsprechung ist immer noch sehr schwierig, wo sie nicht gar als Parodie endet. Ich musste damals feststellen, dass Widerstand und kritisches Denken auf unsere gesellschaftliche Landkarten gelöscht worden war.
Graciela Salzamendi, Rundfunkjournalistin, widmete seit Mitte der 80er Jahre einen Teil ihrer Radioarbeit den Menschenrechten. Sie hörte und verbreitete vor allem die Stimmen der Opfer des Staatsterrorismus in ihrem Land, Uruguay, und der Opfer des argentinischen Völkermordes. Immer stärker nahm sie wahr, dass diese Stimmen sich verändert hatten. Im Jahr 2007 fiel ihr ein Artikel in die Hände, der diese Wahrnehmung aufgriff. Der Artikel war dem Thema Genozid gewidmet, dem Völkermord, und der Frage, wie Genozide zu verhindern seien. Als eines der zentralen Probleme dabei sah der Autor die Schwierigkeiten einer Gesellschaft in der Phase nach dem Völkermord.
Die Auswirkungen eines Genozids seien nicht nur in der Vergangenheit zu erfassen, sondern auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Misstrauen gegenüber dem anderen, Fehlen von Verbundenheit und Solidarität, Angst und Skepsis, kritische Positionen einzunehmen, Verlust von Unabhängigkeit. Verlust des kritischen Denkens.
Diesen Artikel zu lesen bedeutete für mich, eine Antwort auf dringende und belastende Frage zu finden. Er gab mir Werkzeug an die Hand, um zu begreifen.
Der Autor dieser Studie war der argentinische Soziologe Daniel Feierstein, der im Jahr 2007 ein Buch mit dem provokanten Titel El genocidio como práctica social, entre el nazismo y la experiencia argentina veröffentlicht hatte. Auf Deutsch Völkermord als gesellschaftliche Praxis. Vom Nazitum zur argentinischen Erfahrung.
In einer besonderen Themenreihe wollen wir uns diesem komplexen und traumatischen Thema annähern. Wir werden Vorfälle behandeln, die sich in Ruanda, in Guatemala und in Argentinien ereignet haben. Heute haben wir die Möglichkeit, Daniel Feierstein selbst in einem Interview zu hören. Neben seiner Professorentätigkeit in Buenos Aires ist Feierstein als Genozidforscher im Beirat der Internationalen Vereinigung von Völkermordforschern vertreten.
El eje de mi investigación es intentar un trabajo comparativo entre lo que es la experiencia prototípica de genocidio del siglo XX, que es el nazismo, y el caso argentino.
Die Hauptlinie meiner Forschung ist, einen Vergleich zu ziehen zwischen dem Inbegriff des Völkermordes im 20. Jahrhundert, dem Nazismus, und dem Fall Argentinien. Beide Fälle betreffen mich persönlich, als Jude und als Argentinier. Grundsätzlich suchte ich die Antworten in den Ursprüngen. Die vorherrschenden Antworten überzeugten mich nicht, weder für den Fall des Nazismus noch für den späteren Fall Argentinien. Diese Vorstellung, dass die Irrationalität den Völkermord hervorbringt, das waren Fragen, auf die die üblichen Antworten mich nicht überzeugten.
Daniel Feierstein betrachtet den Völkermord nicht als Außergewöhnlichkeit oder als Irrationalität, auch nicht als Einbruch der Barbarei in die Zivilisation, sondern als eine kalte, funktionelle Praktik zur Reorganisierung einer ganzen Gesellschaft. Für Feierstein hat der Genozid nicht so sehr das Ziel, eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe auszulöschen, sondern ist ein Modell, eine Form der Beziehungen untereinander zu zerstören. Die Sicht zu zerstören, in der wir den anderen als unseresgleichen betrachten.
Lo que buscan en estos genocidios reorganizadores, aquellos que implementan y que apoyan este tipo de prácticas.
Was man bei diesen reorganisierenden Völkermördern sucht, von Seiten jener, die diese Arten von Praktiken einführen und unterstützen, ist genau dies. Dass bestimmte Identitäten, bestimmte Beziehungsformen zwischen den Menschen verschwinden. Diese Identitäten sind in beiden Fällen verschieden, aber besitzen gemeinsame Elemente und sind in beiden Fällen außerordentlich erfolgreich. Im Falle des Nazitums bestand die vernichtete Identität im Kern in der Möglichkeit, sich als mehrfache Identität zu denken, was die Grundlage des Judentums zwischen den beiden Weltkriegen war, was aber für die modernen Staaten unglaublich staatsgefährdend zu sein begann.
In términos generales, pero particularmente que empezó a ser tremendamente subversiva para los estados modernos.
Eine Frage: Was bedeutet mehrfache oder vielfältige Identität?
Esta idea de que alguien se pueda pensar simultáneamente como ciudadano de un estado.
Die Vorstellung, dass sich jemand als Bürger eines Staates denken kann und gleichzeitig als Mitglied einer Kultur. Und dass dies nicht widersprüchlich erscheint und dass es nicht unbedingt mit etwas Religiösem verknüpft ist. Im Westen konnte man verstehen, dass ein französischer Jude übertreten und endgültig Franzose werden konnte. Man konnte sogar verstehen, dass er Franzose und von jüdischer Religion war oder Franzose von katholischer Religion. Was aber unerträglich war, weil unklassifizierbar, war diese Vorstellung, die die Juden mit den Zigeunern gemeinsam haben. Ein Individuum ist gleichzeitig so sehr Jude wie Franzose. Das war untolerierbar für die Modernität, denn eigentlich zeigte es der Gesamtheit der Bevölkerung, dass wir alle vielfältig sind in unseren Identitäten und dass die nationale Identität eine Form ist, unsere Identitäten zu reduzieren. Es ist eine Form, zu verhindern, dass erkennbar wird, aus wie vielen Elementen wir bestehen. aus so vielen verschiedenen Dingen, widersprüchlichen oder nicht, sich ergänzenden, komplexen Elementen. Darüber hinaus, dass dieses Judentum auch Kosmopolitismus, Internationalismus, die Logik der Rassen, der Diaspora mit einschloss. All dies war schwer einzuarbeiten in das Modell eines gerade entstehenden Nationalismus, der beabsichtigte, diese eine einzige nationale Identität gegen die Summe der Vielfältigkeiten durchzusetzen.
Lag das nicht auch den Ursprüngen der alten Pogrome gegen die Juden zugrunde?
La lógica del pogrom en general también estuvo vinculada a esto, quizás no con tanta conciencia, no con tanta fuerza. Hay un pensamiento antisemita previo.
Die Logik des Pogroms war auch damit verknüpft, wenn im Allgemeinen auch nicht so bewusst, nicht mit einer solchen Gewalt. Es gibt ein altes antisemitisches Denken aus dem Christentum, aber das einer anderen Logik folgt. In dieser Logik findet der Streit mehr auf religiöser Ebene statt.
Y donde la disputa se da más en el orden de lo religioso, sí, para el nazismo como expresión de la identidad europea moderna, porque me parece que el nazismo no es que era Alemania, estaba expresando algo que era un problema de Europa.
Für den Nazismus als Modell der modernen europäischen Identität war das ein reales Problem in Europa. Das Problem des Judentums war keine religiöse Frage, sondern es lag in der Art des Aufbaus von Identitäten und sozialen Praktiken und in einer Philosophie, die zur Sprache brachte, dass das Wichtigste nicht das ist, was wir sagen oder glauben, sondern das, was wir tun. Unsere Sorge muss sein, was unsere Haltung ist gegenüber dem, der leidet, und was wir tun angesichts dieses Leidens und der Ungerechtigkeit in einer Welt, die dazu neigt, immer mehr Ungerechtigkeit zu erzeugen. Das war eine unglaublich staatsgefährdende Philosophie und Lebenspraxis.
Sie sagten eben, diese Fähigkeit zur Ausrottung als Weg der Änderung der gesellschaftlichen Beziehungen, was Sie als reorganisierenden Völkermord bezeichnen, sei sowohl im Falle des Nazismus wie auch in Argentinien mit Erfolg durchgeführt worden. Der Völkermord hat tatsächlich die zuvor vorhandenen gesellschaftlichen Praktiken und Beziehungen beendet?
Es a tal punto que no solo por aquellos que no están, es decir, aquellos que encarnaban esa identidad, sino porque los que quedan ni siquiera pueden ni reivindicar esas prácticas ni siquiera recordarlas.
Er war so erfolgreich, dass nicht nur die Menschen nicht mehr da sind, jene Menschen, die diese Identität verkörperten, nicht einmal die, die übrig geblieben sind, können sich zu diesen Handlungsweisen bekennen. Sie können sich noch nicht einmal an sie erinnern.
Cuando se construye un modo de memoria del nazismo donde parece que los judíos.
Wenn man eine Form der Erinnerung an den Nazismus gestaltet, in der es scheint, alle Juden waren wie Anne Frank, so ist es kein Zufall, dass man Anne Frank als Urbild der jüdischen Opfer ausgewählt hat. Die Juden wurden damit ein weiteres Mal vernichtet, weil, wenn der Nazismus die Juden vernichtet hat, so weil die Mehrheit der Juden der Zwischenkriegszeit nicht Anne Frank waren. Sie waren sehr verschieden von Anne Frank. Und andernfalls können wir sagen, dass Anne Frank die Ausnahme war, der Irrtum, das Übermaß, aber nicht das, was diesen Prozess des Völkermordes erklärt. Es ergibt sich daraus, dass die Opfer selbst nicht wiederherstellen können, wer sie waren. Die eigentlichen Überlebenden können nicht rekonstruieren, wer sie waren. Man kommt zu einem Punkt, an dem diese Bevölkerung, Erbe dieses Vernichtungsprozesses, nicht nur die Tendenz aufnimmt, die Sorge für den, der leidet, immer weiter aufzugeben, sondern selbst Leiden zu schaffen, was das Judentum über 2500 Jahre nicht gemacht hatte. Ich glaube, dass dies ein enormer Erfolg war, was die Absichten des Nazitums betraf.
Selbst Leiden zu schaffen. Beziehen Sie sich auf die Politik Israels?
Ich würde sagen, auf die Logik eines modernen Staates. Wenn die Juden es zuvor nicht gemacht hatten, dann, weil sie keinen eigenen Staat hatten. Ein moderner Staat bedeutet die Durchführung dieser Praktiken, Modalitäten der Unterordnung, der Zerstörung im Verlauf seiner Geschichte, in seinem Aufbau, in seiner Stabilisierung. Die Vernichtung hat dies erlaubt. Sie hat sogar eine Sprache vernichtet. Die jüdischen Gemeinden in Zentraleuropa sprachen Jiddisch. Und ein interessanter Vorfall, um dann an Ähnliches in unseren lateinamerikanischen Territorien zu denken. Einer der Überlebenden des Holocaust, einer von vielen, war ein Dichter, Abraham Sutzkever, der bei den Nürnberger Prozessen darum bittet, seine Aussage als Zeuge in seiner Sprache halten zu können, der vernichteten Sprache. Er will erzählen, was geschehen war in seiner Sprache, der Sprache, die diese vernichtete jüdische Identität ausdrückte. Das Tribunal in Nürnberg genehmigte es ihm nicht. Er darf nicht in seiner vernichteten Sprache aussagen. Jiddisch ist nicht einmal präsent während des Prozesses gegen die Täter des Völkermordes.
El idioma fue aniquilado a tal punto que ni siquiera está presente en el juicio a los perpetradores de ese genocidio.
Daniel Feierstein entwickelt seine Hypothese, wie bestimmte Identitäten ausgelöscht werden und wie dieser Prozess der Auslöschung sich in der Postgenozidphase verfestigt, nicht im Verlauf des Völkermordes.
Was waren die vernichteten Identitäten im Fall der argentinischen Diktatur, unter der 30.000 Männer und Frauen verschwanden, darunter mehr als 600 Kinder?
Uno podría pensar en algún sentido puntos de analogía con la experiencia argentina.
Während der argentinischen Diktatur wurden bestimmte Identitäten und bestimmte Formen der sozialen Beziehungen ausgelöscht. In diesem Fall über den absichtlichen Gebrauch der unendlich vieldeutigen Figur des Delinquente Subversivo, des staatsgefährdenden Kriminellen. Was angewandt werden konnte gegen einen bewaffneten Kämpfer der Linken, wie gegen einen sozial, gewerkschaftlich oder handwerklich oder studentisch engagierten Menschen. Oder einen passiven Mitläufer oder sogar gegen Unbeteiligte, weil sie ihre Unterstützung des Prozesses der nationalen Reorganisierung nicht ausdrücklich bestätigt hatten. Das Judentum war keine soziale Klasse. Es war keine politische Bewegung und folglich fand es sich an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Bewegungen. Wer wollte, dem konnte man einen jüdischen Bankier zeigen oder die Leitung der deutschen revolutionären spartakistischen Bewegung, die auch aus Juden bestand. Auf diese Weise konnte man gewisse Gruppen ängstigen. Vorherrschend in der Erklärung des Nazitums und explizit in den Dokumenten der Nazis hervorgehoben ist, dass man in Europa den Juden ausrotten will wegen dem, was er tut, nicht nur wegen dem, was er ist. Was er tut, ist an seine politisch-kulturellen Praktiken gebunden. Der Jude degeneriert Europa, weil es ihm gelingt, diese Sicht der Identität in der europäischen Gesellschaft zu verankern. Der zweite Aspekt, der aus der Geschichte des Nazitums gelöscht wurde, ist, dass die Vorherrschaft der Figur des Juden und des Zigeuners als wichtigste Opfer der Nazis eine Entwicklung ist, die erst im Jahre 1938 anlief. Doch der Nazismus hatte sein erstes Konzentrationslager schon 1933 eingerichtet. Die ersten Opfer sind die politischen Gegner, die Zeugen Jehovas, die Homosexuellen, die Andersartigen, Gruppen der Gesellschaft, die ebenfalls über die Art der von ihnen entwickelten soziopolitischen Praktiken miteinander verknüpft waren. Das alles ist über die Banalisierung der Anne Frank vollkommen aus der Erfahrung des Nazismus gelöscht worden. Es erscheint wie ein Prozess des Wahnsinns einer Führungsschicht, den man nicht versteht, dessen gemeinsame Züge gewisse biologische Merkmale wären. Der Rassismus bestand in Wirklichkeit in der Art des Verhaltens, wie sie die Identität dachten, wie sie in der Gesellschaft handelten und wie das die Gesamtheit der Gesellschaft veränderte.
Cómo pensaban la identidad, cómo actuaban en la sociedad y cómo esto transformaba al conjunto de la sociedad. Incluso la intelectualidad judía se sentía profundamente articulada con la sociedad alemana, al punto que uno de los filósofos más importantes judíos de comienzos del siglo XX, Hermann Cohen,
Die jüdischen Intellektuellen fühlten sich zutiefst in die deutsche Gesellschaft eingegliedert. Bis zu einem solchen Punkt, dass einer der wichtigsten jüdischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Hermann Cohen, ein vollkommen ausgelöschter Name in der Geschichte des Judentums, sich auf ein jüdisch-deutsches Menschheitsgefühl bezog. Er stellte die These auf, dass das Herz Deutschlands jüdisch sei und dass das jüdische Herz sich in Deutschland befände. Das hatte Fragen und Dispute über Ethik und Gerechtigkeit eingeleitet, was den großen Gegensatz zwischen Kant ermöglichte, die deutsche, nicht-jüdische Vernunft und Gerechtigkeit zu denken, und die von Mendelssohn, das deutsch-jüdische Modell zu denken, was sich durch die gesamte Gesellschaft hindurchziehen sollte. Die große Frage Kants war, wie kann man gerecht sein? Mendelssohn antwortete, dass es keine Form gibt, gerecht zu sein, ohne sich an erster Stelle zu vergegenwärtigen, wer es ist, der da etwas erleidet und wie er leidet. In der Gerechtigkeit kann man nicht abstrakt sein. Das war die Diskussion, die in Deutschland in den Jahren vor der Nazi-Herrschaft geführt wurde. Deutschland als Zentrum des europäischen Denkens. Eine Diskussion, die das gesamte europäische Territorium durchquerte. Zu versuchen, diese Denkweisen wieder zusammenzusetzen, erlaubt den Narzissmus zu verstehen. Das soll ihn auf keine Weise rechtfertigen. Ganz im Gegenteil. Wir sollten aber verstehen, dass er kein Wahnwitz einer führenden Klasse war, sondern ein klares politisches Ziel verfolgte und zu einem großen Teil mit Erfolg. Dabei wurde er von der großen Mehrzahl der europäischen Staaten in seiner Umsetzung begleitet. Durch Handeln oder durch Untätigkeit.
Im Jahre 1938 fand in Evian, Frankreich, eine Tagung des Völkerbundes mit 32 Nationen statt.
En el año 38, Alemania estaba dispuesta a dejar emigrar a su población judía. Lo que quería era
tener. In diesem Jahr war Deutschland noch dazu bereit, seine jüdische Bevölkerung auswandern zu lassen. Man wollte einen judenfreien Staat. Man billigte noch andere Lösungen. Doch auf dieser Konferenz genehmigte kein Staat des Völkerbundes, die Einwandererquote für Juden zu erhöhen, außer der Dominikanischen Republik. Das zeigt uns außerdem, dass es nicht nur ein Problem Deutschlands war, sondern der modernen Staaten überhaupt.
Wir befassen uns heute mit einem harten und komplexen Thema: Genozid, Völkermord. Trotzdem möchten wir Sie herzlich einladen, bei uns zu bleiben, bei unserem Versuch, bitteren Abschnitten der Geschichte Deutschlands und Lateinamerikas zu folgen. Nach einer kurzen Pause und den Nachrichten geht es weiter.